ARD. Eat, Read, Sleep.
Ja.
So.
Ja, sieht gut aus.
Sieht gut aus.
Aber hier in der Ecke, der ist immer
so.
Ja.
Ich glaube, das ist es.
Ja, das ist gut.
Eat, Read, Sleep.
So.
Ja, lange nicht bewegt im Buchladen.
Ja, lange nicht hier gewesen in unserem schönen, kuscheligen Buchladen. Wir haben jetzt ja auch einen neuen Namen. Daniel, hast du gesehen vorne an der Eingangstür?
Natürlich, und ein wahnsinnig tolles Schild, Booktopus.
Genau, die Geschichte dahinter ist, dass Simone vom Fanclub vor ein paar Wochen mal aufgerufen hat, dass unsere Community sich ja auch einen Namen geben könnte. Es gibt ja zum Beispiel die Community von den Kaulitz-Brüdern, die heißen Kaulquappen, oder von Gemischtes Hack, die heißen Hackies. Und da dachte sich der Fanclub, vielleicht brauchen wir auch so einen Namen für die Eat, Read, Sleep Community. Und da wurden diverse Sachen vorgeschlagen, unter anderem Booktopus, und hinterher auch abgestimmt. Aber es zeichnete sich ein bisschen ab, dass die Community nicht für einen solchen Namen bereit ist. Also die möchten einfach weiterhin Eat, Read, Sleep Community heißen, was völlig okay ist. Aber den Namen Booktopus fand ich so lustig. Das beruht natürlich auf...
Ja, natürlich unsere Hassliebe zu Dirk Rossmann und seinen Thrillern, sage ich mal, in Tüttelchen, in denen Oktopoden eine Rolle spielen. Und der Oktopus ist natürlich auch eine Metapher. Er lässt uns gar nicht mehr los über all die Jahre, die es Eat, Read, Sleep schon gibt. Und mit seinen Fangarmen ist auch mehr Platz für mehr Bücher, die man greifen kann und kaufen und lesen kann. Also perfekt.
Und Elisa aus Freiberg hat uns dazu ein wunderschönes Ladenschild designt mit so ein paar dezenten Oktopusarmen, einem Stapel Bücher und dem Namen Booktopus. Könnt ihr euch bei Instagram angucken. Ist wirklich ganz toll geworden und da fühlen wir uns gleich in unserem kleinen Buchladen noch wohler.
Ja, und dieser Buchladen ist etwas ganz Besonderes. Den schließen wir alle paar Monate mal auf in einer Buchladen-Sonderfolge. Da sind dann Katharina und ich im Buchladen und warten auf eure Buchgesuche. Das kann dann zum Beispiel sagen, mein Schwippschwager ist Bonsai-Fan und liebt Bergsteigen. Habt ihr einen Buchtipp für ihn?
Also sind immer sehr individuelle Wünsche, aber die Erfahrung zeigt, dass die Tipps, die wir dazu geben, auch immer für andere noch passen. Das heißt, es werden jetzt hier nicht nur Bücher vorgestellt für die 20 Menschen, die uns etwas geschickt haben, sondern es ist garantiert für jeden etwas dabei und auch für jeden, den man mal irgendwie beschenken muss oder dem man noch ein besonderes Buch für den Urlaub besorgen muss. Und es wird, ich sag's schon mal gleich, diesmal extra lang.
Es wird extra lang. Wir haben besonders viele Wünsche und besonders viele Bücher für euch.
Ein Buchtipp-Gewitter. Haltet euch fest. Man kann es ja auch in Etappen hören. Also wenn es einem zu viel wird, wenn da zu viele Titel und Autorennamen klingeln, dann einfach eine kurze Pause machen.
Käffchen, Tee. Durchatmen.
Schon mal in den Buchladen gehen, was bestellen und dann weiterhören. Wir machen das heute hier auch ohne Seitenzahlen und Übersetzer, denn sonst haben selbst wir einen Informations-Overkill. Aber alle Bücher mit allen Angaben gibt es in den Shownotes.
Ja, ich würde sagen, durchgesaugt ist, die Bücherregale stehen, das Ladenschild hängt, gerade, lass mal aufschließen.
Und ich sehe es schon durch unsere Glastür, da wartet doch schon Kundschaft. Und ich glaube, das ist Roxana, unsere liebe Stammkundin, die extra aus Magdeburg angereist ist.
Hallo Frau Marenholz, hallo Herr Kaiser. Ich suche ein Buch bzw. eine Buchreihe für meinen Mann Max im Stil der Cicero-Reihe von Robert Harris. Auf Empfehlung von Herrn Kaiser habe ich meinem Mann diese Bücher geschenkt und er hat sie ganz toll gefunden und quasi inhaliert. Und nun fahren wir Ende August in den Urlaub und ich würde ihm gern ein Buch für den Urlaub schenken, das ihn ähnlich begeistert, und freue mich über jeden Hinweis. Bis dahin, vielen Dank.
Ja, Robert Harris ist ja wirklich eine Wucht. Er schreibt über Geschichte so spannend wie einen echten Politthriller, wie ausgedacht. Aber es ist wahre Geschichte. Die Cicero-Trilogie aus dem alten Rom, also politische Intrigen mit Caesar, mit Cicero, Giftmorde. Und es gab ja mal diese TikTok-Challenge. Jeder Mann denkt einmal am Tag ans Römische Reich.
Ja.
Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen so ein Phänomen in angelsächsischen Ländern, in England, in Großbritannien. Und Robert Harris hat, glaube ich, großen Anteil dran, weil der ein einfach, ja, das Römische Reich in besonderer Weise nochmal lebendig werden lässt.
Warte mal kurz, denkst du einmal am Tag ans Römische Reich?
Nein.
Hast du jemals ans Römische Reich
gedacht? Ja, in meiner Asterix-Phase, so als Jugendlicher, da hat man da irgendwie auch Spaß dran, an dieser Etappe der Geschichte. Aber jetzt ist das, glaube ich, wirklich, ich glaube, es ist wirklich ein Phänomen in Großbritannien, weil die da noch einen ganz anderen Zugang zur Geschichte und zu diesem Teil der Geschichte haben, auch zu ihrer römischen Geschichte.
Ja, da gibt es, muss man vielleicht einmal kurz erklären, da gibt es tatsächlich so Videos, in denen Frauen ihre Männer fragen, hast du heute schon ans Römische Reich gedacht? Oder wie oft hast du heute ans Römische Reich gedacht? Und dann sagen ganz viele.
Ganz viele.
Ja, so 1, 2 bis 10 Mal. Und ich, also, das finde ich so seltsam. Aber
ist gut, ein interessantes Phänomen. Und meine steile These, Robert Harris hat gewiss auch einen Anteil daran, weil er diese uralte Geschichte lebendig werden lässt in seinen Romanen aus dem Römischen Reich.
Aber die hat ja jetzt der Mann von Roxana hier, Max, schon gelesen.
Genau, also alles Robert Harris macht einfach Spaß, diese historischen Fakten, das ist ja sozusagen sein Deal, die ein bisschen aufgebrezelt zu bekommen, auch in anderen Thrillern. Ich würde sagen, lies erstmal alles, was Robert Harris geschrieben hat, zum Beispiel Enigma. Und sein erstes Buch, das hat mich damals gerockt. Das war wirklich krass. Vaterland. Stellt euch vor, Deutschland hätte den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Nazi-Deutschland dominiert Europa. Und dieses Buch Vaterland spielt jetzt in Deutschland, in Nazi-Deutschland 1964. Und da geschieht ein Mord, eine Leiche wird angespült. Ein Kripo-Beamter, der SS-Mann ist, der ermittelt und ist einer Verschwörung auf der Spur. Vaterland aus diesem alternativen Geschichtsfakten-Genre ist bei Heine erschienen für 12 Euro. Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Und ein deutscher Autor, der das auch super macht mit Historie, ist Christian von Ditfurth.
Stimmt. Super Bücher.
Super Bücher. Das ist der Sohn von Heumer von Ditfurth und der Bruder von Jutta Ditfurth. Und der schreibt unter anderem Krimis, deren Verbrechen was mit Geschichte zu tun haben. Also ein Historiker, Stachelmann heißt er, auf Mördersuche. Da gibt es 6 Fälle. Mann ohne Makel war der erste. Super Bücher auch. Und Ditfurth hat auch sowas gemacht wie Robert Harris. Der hat so alternative Geschichte geschrieben. Zum Beispiel Der 21. Juli heißt das Buch. Da geht es darum, was wäre denn passiert, wenn das Hitler-Attentat von Stauffenberg geglückt wäre. Also was wäre am 21. Juli 1944 geschehen?
Top aktuell.
Top aktuell.
Jetzt ja 80 Jahre, 21. Juli.
Und was wäre geschehen, wenn die Wiedervereinigung unter DDR-Vorzeichen geschehen wäre? Das Buch heißt Die Mauer steht am Rhein. Also historische Fakten oder alternative historische Fakten als Thriller geschrieben. Und Christian von Ditfurth, das hatten wir noch nie, glaube ich, bei uns im Podcast.
Stimmt.
Das ist wirklich ein Tipp, den wir euch geben können, wenn ihr Lust habt auf historische Krimis, auf Beschäftigung mit Geschichte und was wäre wenn Fragen. Und mein Tipp, erstmal alles von Robert Harris und dann Christian von Ditfurth. Und natürlich geht in Sachen Geschichte immer alles von Ken Follett.
Unbedingt die Kingsbridge-Reihe und die Jahrhundertsaga. Also Kingsbridge, das ist ja die Geschichte eines fiktiven Ortes in England. Der erste Band, Der Morgen einer neuen Zeit, spielt ja schon 997. Das ist eigentlich ein No-Go für mich. Also wirklich so alles vor Erfindung des Buchdrucks ist schwierig, finde ich. Aber bei Ken Follett mache ich natürlich eine Ausnahme. Und wir haben das ja damals zusammen gelesen. Und wirklich wenige Seiten und man ist drin.
Ja.
Da kommen dann sofort schon die Wikinger, die angreifen. Und da, ich war sofort in diesem Buch drin. 5 Bände gibt es inzwischen. Der aktuelle heißt Waffen des Lichts. Der spielt dann Ende des 18. Jahrhunderts. Habe ich immer noch nicht gelesen, nehme ich mir eigentlich jetzt wieder für den Urlaub vor.
Diese Aufklärungsgeschichte, ne?
Ja, mit Napoleon.
Genau.
Du hast es schon gelesen.
Ich habe es schon gelesen. Super Buch. Super. Also nach wie vor, also wirklich Follett auf Betriebszentrale.
Und ich habe es mir aufgespart, weil ich finde, wenn man in so eine andere Zeit eintaucht mit so 1000 Seiten, da muss man Zeit am Stück haben. Da kann ich nicht jeden Abend mal so eine halbe Stunde drin lesen. Das geht irgendwie nicht.
Aber ich erinnere mich, dass ich den Kingsbridge-Vorgänger, der im späten Mittelalter gespielt hat, den habe ich an einem Sonntag von morgens bis nachts durchgelesen.
Ich auch.
Das geht. Follett, also kann man setzt sich aufs Sofa, draußen regnet und schneit es. Zack.
Schneit
ja,
es also, Sommer.
Na ja, aber bei diesem Sommer weiß man ja nicht so genau.
Das stimmt. Ja, oder eben auf dem Balkon. Ich habe diesen Wikingerband auch auf dem Balkon gelesen. Ich weiß es noch. Und ich war quasi Ich war quasi
du
Wikingerin.
Du warst mit im Wikingerboot.
Absolut.
Ich sag mal, Roxana, eine Anfrage und quasi ein ganzes Buchregal voller Tipps.
Ja. So ist es bei Booktopus, dem Buchladen, der füllhornartig Bücher ausspuckt. Oh, und Daniel, ich glaube, da hinten stehen zwei Kundinnen im Osteuropa-Bereich. Warte mal, ich gehe mal eben hin. Claudia, richtig?
Ja, genau. Ich bin Claudia und ich bin extra aus Berlin gekommen. Ich fahre im Juli nach Georgien in den Urlaub und bin noch auf der Suche nach guter Reiseliteratur, die am besten im Land spielt und oder von einer einheimischen Autorin oder einem Autor geschrieben wurde. Von Nino Haratischvili habe ich schon vieles gelesen. Daher wäre ich dankbar für einen weiteren Tipp.
Interessant, das bestätigt ja unseren Buchhändler in der Sylt-Folge, in der letzten Folge, der gesagt hat, die Leute wollen lesen, was am Urlaubsort spielt.
Genau.
Ist das bei dir auch so? Oder habe ich das in der letzten Folge schon gefragt?
Das hast du schon gefragt und für mich ist es nicht so entscheidend. Für mich ist es nicht so entscheidend. Ich habe immer, wenn ich wegfahre, dann habe ich genug Bücher auf meinem Stapel, die erstmal weggelesen werden müssen. Also ich brauche dann auch nichts, um einzutauchen in das Landestypische.
Aber es scheint ja von vielen Menschen ein Bedürfnis zu sein. Und für Claudia hätte ich als ersten Tipp jetzt mal Durch den wilden Kaukasus aus der Reihe Illustrierte Lieblingsbücher. Das ist diese schöne Reihe, so kleinformatige Bücher, die von Kat Menschik illustriert sind. Immer wieder wirklich, wirklich schön. Wir hatten sie ja auch mal in Folge 41 zu Gast. In dem Buch werden Geschichten aus Svanetien erzählt. Das ist diese berühmte Bergregion in Georgien im Kaukasus. Sehr beliebt zum Wandern. Wandern ist ja nicht so ganz mein Ding. Aber das Buch macht auf jeden Fall Lust drauf. Durch den wilden Kaukasus aus der Reihe Illustrierte Lieblingsbücher erschien bei Galliani.
Und stell dir vor, Stichwort Svanetien, da kommt der Autor Temur Babluani her und hat vor gar nicht langer Zeit ein Buch über Georgien, über die Geschichte geschrieben, Sonne, Mond und Kornfeld. Das Buch spielt über 40 Jahre in Georgien und es beginnt 1968 in Tbilisi, der Hauptstadt. Und es erzählt die Geschichte von Schude, der Typ ist 17 Jahre alt und wächst in Armut auf und gerät in die Fänge der georgischen Mafia, die mitten im Kommunismus ihre Tentakel oktopusartig um junge Leute schlingt. Und er wird dann eines Verbrechens angeklagt, das er gar nicht begangen hat, muss nach Sibirien und er schleppt sich über die Jahre von Lager zu Lager, von Kälte zu Krankheit. Und er kommt danach Jahrzehnte später zurück nach Georgien, das dann frei und unabhängig ist. Ein anderes Land. Und wo ist da sein Platz? Ich fand das eindrucksvoll. Ganz starkes Buch. Ein jüngeres Buch aus Georgien bei Woland und Quist erschienen für 28 Euro. Und dann habe ich noch eine wahnsinnig schöne Liebesgeschichte, nicht aus Georgien, aber aus der Region, sage ich mal, aus dem Kaukasus, mit georgischer Beteiligung.
Mhm.
Ein Klassiker. Kurbanzeit, das ist ein Pseudonym und die Literaturwissenschaftler streiten sich noch, wer da genau hintersteckt. Also Kurbanzeit, Ali und Nino aus dem Jahr 1937 und es spielt am Vorabend des Ersten Weltkriegs und der Muslim Ali und die Christin Nino, Tochter eines georgischen Kaufmanns, die verlieben sich ineinander. Es ist eine Liebesgeschichte, aber auch ein Sittengemälde der Zeit damals, wie das war mit der Blutrache und wie das korrespondierte mit der großen Weltpolitik damals. Das ist bei List erschienen und es gibt es antiquarisch, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, für einen Zehner, sag ich mal.
Ja, eben alles Mögliche kann man auch antiquarisch kaufen
oder
aus der Bücherei ausleihen. Da muss man ja, sollen wir immer mal wieder darauf hinweisen, haben wir Mails dazu bekommen. Man muss nicht immer alles sofort neu kaufen.
Ja, Claudia, da hast du ja auch schon drei Tipps am Start unterschiedlicher Tonalität. Geh doch schon mal zur Kasse. Ich muss hier noch Anastasia hier bedienen. Hallo Anastasia, du stehst ja auch vorm Osteuropa-Regal.
Ja, hallo, Herr Kaiser.
Hallo.
Für meine Kollegin suche ich was zum Geburtstag. Die interessiert sich für den postsowjetischen Raum. Wir sind Lehrerin für Russisch als Fremdsprache an einem Gymnasium in Niedersachsen. Sie ist so Mitte, Ende 40 und interessiert sich auch fürs Reisen, Kultur und Geschichte. Insbesondere, halte ich fest, in Georgien und Armenien.
Ja. Die Buchtipps für Claudia, die gelten natürlich dann auch für dich, was Georgien und Kaukasus angeht. Aber Stichwort Perestroika-Literatur, Stichwort post-sowjetische Literatur, da haben wir doch was.
Da haben
schon
wir doch
gehabt
was.
Gehabt bei Eat, Read, Sleep. Das Leben vor uns von Christina Gorcheva Newberry. Und da geht es in diesem Buch um vier junge Leute, die in den 80er Jahren in der Sowjetunion erwachsen werden. Zwei Jungs, zwei Mädchen in dieser langsamen Wende, bei der die Asbach-uralten Kommunistenführer so nacheinander sterben. Brezhnev, Andropow, Tschernjenko, bis dann Gorbatschow kommt. Und das sind vier unterschiedliche junge Leute aus vier Milieus. Die lieben sich, die streiten sich, die prügeln sich, die haben ersten Sex miteinander. Und die kommen aus ganz unterschiedlichen Milieus. Diese Milieus, die werden noch leidlich zu dieser Zeit vom Kommunismus zusammengehalten. Und dann geht es um ihr Leben in der Wende. Und als riesengroße Metapher vibriert in der Mitte so ein Garten mit Apfelbäumen, der Anjas Familie gehört, bei deren Dachas. Das ist eine ganz tolle Milieustudie mit Spannung, mit starken Twists in der Handlung. Ich fand's super und eben auch viele Anspielungen. Wenn man Apfelgarten denkt, dann denkt man natürlich gleich bei Russland, Tschechow, an den Kirschgarten. Und dann gibt es auch noch so eine Devotionalia, eine Tschechow-Reliquie, will ich gar nicht viel verraten, die in diesem Buch auch eine besondere Rolle spielt.
Ja, und wir hatten es in Folge 70, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Da haben wir auch schon mal über dieses Buch geschwärmt. Also kann man auch da nochmal nachhören. Vielleicht.
Christina Gottscheffer-Newberry, Das Leben vor uns im Beck Verlag erschien für 25 Euro. Und beim Stichwort Armenien auch nochmal ein Hinweis. Eine meiner All-Time-Favorites von Franz Werfel, Die 40 Tage des Musadag. Das ist wirklich so ein tolles, bibeldickes Buch. Und da geht es um das Überleben armenischer Bergdörfer in dem Völkermord an den Armeniern vor etwas mehr als 100 Jahren. Ein ganz starkes Buch. Und Franz Werfel gilt ja sozusagen unter Armeniern auch als Heiliger, weil er diese Geschichte ganz stark aufgeschrieben hat, die 40 Tage des Musadag. Man versteht was etwas von der armenischen Seele, glaube ich, wenn man dieses Buch gelesen hat.
Nochmal wieder reingeschmuggelt, dein Lieblingsbuch. Hatten wir ja erst 1000 Mal, aber macht nichts. Ich mach mal eben Kasse hier für Claudia und Anastasia.
Da muss ja schon einiges zusammengekommen sein.
Ja, da hätten wir einmal für Claudia Durch den wilden Kaukasus für 22 Euro. Dann Sonne, Mond und Kornfeld für 28 Euro. Und Ali und Nino für 12,99 Euro.
Ja, antiquarisch auch für einen Zehner.
Ja,
für 12,99 sind wir auf der sicheren Seite.
Mach mal den Ladenpreis.
Ja, genau,
ne?
Ladenpreis.
Und dann für Anastasia Das Leben vor uns jetzt schon als Taschenbuch. Das ist dann auch der Vorteil manchmal, wenn man im Buchladen erst nach dem Buchladen hören zugreift und nicht nach der Originalfolge. Da war es ja gerade erst erschienen. Jetzt Taschenbuch, 16 Euro. Da wären wir ohne Werfel bei 78,99 Euro. Wenn du alles neu kaufst oder wenn ihr beide, das habe ich jetzt zwei Kunden einfach mal zusammen abkassiert, das ist ja auch Quatsch eigentlich. Soll ich das normal machen?
Also unter wirtschaftlichen, unter unternehmerischen Gesichtspunkten, interessant. Ich weiß nicht, wie lange wir auf dem freien Markt als Buchhandel überleben, wenn du die Kasse machst, Katharina.
Macht nichts.
Aber es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, auch in die öffentlichen Bücherhallen zu gehen und mal zu schauen, ob diese Bücher nicht auch bei euch vorrätig sind und ob man sie nicht bestellen kann.
Ja, Daniel, kannst du mal die Bücher eben hübsch einpacken?
Ja,
mit unserem,
das ist
doch dein Spezialgebiet. Wir haben ja auch so extra neue Booktopus-Aufkleber, damit kannst du es statt mit Tesafilm zukleben.
Ja, ich übernehme. Ich glaube, da kommt sowieso gerade Kundschaft für dich.
Klingelingeling, liebes Buchladenteam. Hallo, ich bin Rebecca. Meine Tochter geht ab dem 11. August für ein Jahr nach Island. Dort wird sie Au-pair und ich bin auf der Suche nach Literatur für sie. Und zwar gerne über Island. Es müssen keine Sachbücher sein, aber es soll natürlich ein bisschen Wissen über Island auch enthalten sein. Gerne liest sie vor allem Bücher wie Bridgerton, aber auch Krimis. Das heißt, es darf gerne auch etwas spannend sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir etwas Tolles empfehlen könntet. Dankeschön und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
Was ich ja mantramäßig für alle Leute, die nach Island fahren, empfehle, weil ich es so toll finde, ist Sommerhelle Nächte, mein Jahr in Island von Sarah Moss. Ist ein bisschen Roman, ein bisschen Biografie, ein bisschen Sachbuch. Die Autorin war mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen, kleinen Söhnen, ein Jahr in Island und erzählt in dem Buch, was sie da so alles erlebt haben. Was für sie merkwürdig war, als sie so als Briten dahin gekommen sind und was sie an dem Land lieben. Es gibt ganz viele Infos, kriegt man über das Land, über die Leute, über Elfen. Ja, sehr wichtig in Island. Ist ganz schön geschrieben mit so einem britischen Humor, aber immer voller Respekt für die Einwohner in Island. Wirklich ein großartiges Buch. Sommerhelle Nächte, mein Jahr in Island von Sarah Moss. Dann Krimi war ja auch gefragt und da gibt es diesen Nummer 1 Bestseller auch in Island. Eine relativ neue Reihe noch um die Ermittlerin Hildur von der Autorin Satu Rämö. Spannende Fälle, interessante Protagonistin, ein strickender Praktikant aus Finnland spielt noch eine Rolle und man kriegt auch da sehr viele Infos über das Land. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Tochter von Rebecca ganz gut passt. Die Spur im Fjord heißt der erste Band, erschien bei Heine für 16 Euro und ist nicht so düster wie andere isländische Krimis. Von Bridgerton allerdings, das klang ja auch bei Rebecca an, sind wir relativ weit weg mit diesen beiden Büchern. Aber zum Thema Regency, Guilty Pleasure, haben wir in der übernächsten Folge ein paar Tipps. Also auf jeden Fall da nochmal reinhören, Rebecca. Ach, guck mal, Daniel, da hinten ist schon wieder eine neue Kundin. Das ist, ich glaube, das ist doch Elisa aus Sprockhövel.
Ich suche ein gutes Buch für meinen Mann. Mein Mann ist ein großer Romantiker. Also ich erwische ihn immer mal wieder dabei, dass er heimlich zum x-ten Mal Schokolade zum Frühstück schaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Buch empfehlen könntet, das auch so einen richtigen Hach-Moment für Männer hat. Also wo sich am Ende alle kriegen und es gut ausgeht. Also mal so richtig was fürs Männerherz.
Ist fast ein bisschen mein Lieblingsgesuch. Für den romantischen Mann, fürs romantische Männerherz, Daniel.
Da fallen mir vor allen Dingen Romane ein, die bei uns ganz oben auf dem All-Time-Favorite-Stapel liegen. Natürlich muss hier fallen der
Marquisenmann
von Jan Weiler, natürlich in Folge. Aber der ist so gut, dass man, also wenn man ihn nicht gelesen hat, muss man ihn einfach lesen.
Okay.
Gibt's auch als Taschenbuch, Schnapper. Und alles von Ewald Ahrens natürlich. Und ich möchte dir auch von neulich, wir hatten auch gerade erst, Eva Ibbetson. Ich glaube, das wäre was,
ja,
für ihn.
Das wäre was für ihn. Ich musste kurz hüsteln bei Alles von Ewald Ahrens, weil da würde ich nicht ganz mitgehen. Ich fand ja das Sommerbuch von Ewald Ahrens ganz toll. Aber dieses Miese Tage, das fandst du super, weil du gerade frisch verliebt warst. Ich nicht.
Aber für Männer mit Herz ist es doch auf die 12, Entschuldigung mal. Und dann haben wir Eva Ibbetson, hatten wir in der Folge 112, da hatten wir Was der Morgen bringt.
Ja,
das und das
stimmt.
Ist wirklich
toll.
Ein ganz tolles, leicht süffiges, schön erzähltes, mit einem ganz tollen Prolog versehenes, wunderbares Buch fürs Herz. Es geht um die Familie Berger, die jüdische Familie, die aus Nazi-Wien fliehen muss. Ruth bleibt zurück. Und Professor Quinn kommt als Ritter und rettet sie mit seinem englischen Pass. Und sie heiraten geheim und gehen zurück nach England und leben da aber noch getrennt. Keiner darf wissen, dass sie geheiratet haben. Und dann knistert's aber trotzdem. Und das ist wirklich so toll erzählt. Und wir waren beide schockverliebt in dieses Buch. Und wir könnten uns vorstellen, dass das genau das Richtige ist für deinen Mann.
Ja, aber Elisa, schreib mir bitte unbedingt, falls der Mann auch Miese Tage von Ewald Ahrens liest, wie er es fand. Das würde mich echt mal interessieren. Und Daniel, wenn ich mal hier so in meine Glaskugel in unserem Buchladen gucke, dann kann ich sagen, dass wir heute nur Kundinnen, glaube ich, bekommen. Also vermute ich jetzt mal so nach der Glaskugel. Allerdings, viele dieser Kundinnen suchen was für ihre Männer.
Ja, oder für Jungs. Und ich habe hier jetzt gerade Ina aus Leverkusen und die ist wirklich ganz verzweifelt. Hallo, Frau Marenholz. Mit Begeisterung höre ich euren Podcast und lasse mich durch die zahlreichen Buchtipps wirklich inspirieren. Leider funktioniert das bei meinem Sohn nur bedingt bis gar nicht. Bücher, die ihn fesseln, liest er mit Begeisterung und an einem Stück. Klingt auf den ersten Blick toll und nach einer Leseratte, aber das funktioniert nur mit sehr wenigen Büchern. Bald sind hier in Nordrhein-Westfalen Sommerferien, keine Schule, keine Hausaufgaben, nicht lernen für die anstehenden Klausuren, also viel Zeit für ein, zwei oder drei Bücher. Also drei sind schon der Traum einer Mutter, eines Mutterherzens. Frau Marenholz, bitte, haben Sie einen Tipp? Gern was Spannendes oder Fantasy, gern auch eine Buchreihe.
Ja, das ist der Traum einer Mutter, dass der Junge in den Sommerferien zu ein, zwei oder drei Büchern greift. Naja, ich möchte keine Träume zerstören. Ich möchte natürlich gerne mit Ina hoffen, dass das funktioniert und empfehle dir, Ina, deshalb Die Abenteuer von James Bond als Junge bzw. als Jugendlicher. Da gibt es zwei Reihen. Die eine ist von Charlie Hickson. Der erste Band heißt Stille Wasser sind tödlich. Da geht es um James Bond, als er als 13-Jähriger gerade nach Eton gekommen ist und da natürlich, ich meine, ist James Bond, ein ziemlich krasses Abenteuer erlebt. Buch ist ab 12, kann man aber absolut auch noch mit 14 lesen. Es ist wirklich wahnsinnig spannend. Es passiert alles, was in einem normalen James-Bond-Film auch vorkommt. Verfolgungsjagden, Schießereien, Spione, was weiß ich, alles dabei. Stille Wasser sind tödlich von Charlie Hickson ist erschienen bei Heine, gibt 4 Bände, allerdings nur noch antiquarisch zu haben. Und dann gibt es die Young-Bond-Reihe von Steve Cole, die ist bei Fischer erschienen. Und da ist James Bond inzwischen 15, also immer noch jugendlich, aber schon ein bisschen älter, gerade von der Schule geflogen, also muss Eton verlassen und erlebt, ja, krasse Abenteuer. Ist auch wirklich spannend und könnte auch was sein für deinen Sohn Ina. Da gibt es 4 Bände, der erste heißt Der Tod stirbt nie, 14,99 €.
Und das klingt ja wirklich so wie so ein James-Bond-Titel. Der Tod stirbt nie.
Total, alle Bände klingen wie James-Bond-Titel. Und ich kann das kann ich wirklich allen ans Herz legen. Gerade für Jungs sind das beides wirklich tolle Reihen. Und dann kann man natürlich, Daniel, alles von Ursula Poznanski empfehlen. Also die Burg, da waren wir ja nicht so ganz glücklich. Aber das war ja auch ein Erwachsenenroman in Häkchen. Ursula Poznanskis Jugendbücher sind aber wirklich immer toll, auch gerade für Jugendliche, die sich nicht so leicht tun mit Lesen, weil man so schnell reinkommt einfach in die Geschichte immer. Oracle heißt das letzte Buch von ihr, Mitte August erscheint das nächste schon, Skandor. Ich bin schon echt gespannt, ich habe es mir schon bestellt. Und die Themen sind immer so ein bisschen Science-Fiction, so Computer, Klima, Wissenschaft. Alle erschienen bei Löwe. Das ist auch immer ein guter Tipp. Einfach mal nach Klappentext gucken, was so interessant ist für das eigene Kind.
Also Ine, da ist bestimmt einiges dabei. Und ich muss schon sagen, also das, was du schilderst und deine Verzweiflung, das sind fast so ein bisschen Champagnerprobleme. Der Junge liest doch und liest mehrere Bücher beglückt und rauschhaft.
Aber zu selten, schreibt Ine. Ich kann sie verstehen. Das ist manchmal, dann hast du was und dann wird das gelesen und dann bringst du ein Buch nach dem anderen an und dann werden dann irgendwie so 10 Seiten gelesen und dann, das ist doch nichts für mich. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Zeit für eine Mittagspause.
Wir sind ja ordentlich am Schaffen hier.
Ja, wir haben schon einiges weggeschafft. Wir haben auch schon einiges verdient, glaube ich. Guck mal, die Kasse
ist voll. Ja. Sogar Scheine.
Goldene Taler. Goldmünzen haben wir auch bekommen. Also würde ich sagen, Mittagspause. Ja, erstmal hinsetzen, ne?
Füße hoch.
Ja. Du, so ein Eis wäre jetzt eigentlich ganz schön.
Da habe ich was vorbereitet.
Ach, ist nicht wahr. Was vorbereitet. Das höre ich gern. Dani muss, glaube ich, in den Keller. Da steht unsere Gefriertruhe. In der Zwischenzeit kann ich schon mal was rausholen, was ich gleich für Daniel habe. Das weiß er noch nicht. Eine kleine Überraschung für Daniel. Es muss ja auch immer ein bisschen Handarbeit dabei sein bei unserem Buchladen. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber es ist so. Brauchen die Handarbeit dabei. Oh!
Jetzt sind wir schon so lange Buchladenkolleginnen und Kollegen, Katharina. Und ich weiß immer noch nicht, ob du eher Fruchteis oder eher Milcheis magst.
Ach, das stimmt, das haben wir noch nie besprochen.
Also ich hab hier mal
ich
so
kann
ein...
es sehr eindeutig beantworten. Ja. Ich mag lieber Milcheis.
Ah, guck mal, ich habe hier so Eiskonfekt. Das geht ja immer, schmilzt auch nicht so schnell. Und dann habe ich noch den Freibadstraum aller Kinder und Jugendlichen und Erwachsenen Flutschfinger mitgebracht. Das ist ja wirklich auch.
Also da fällt die Wahl ziemlich schwer.
Ich nehme den Flutschfinger und
dann ich nehme das Konfekt. Aber du kannst von mir was abhaben. Das ist ja zum Teilen.
Ja. Wunderschön.
Ach, herrlich.
Sommerfeeling, auch wenn das jetzt mit dem Wetter draußen nicht immer korrespondiert.
Ja, aber wir geben die Hoffnung nicht auf.
Das tut gut.
Herrlich. Ich weiß gar nicht, was man im echten Buchladen in der Mittagspause macht. Gibt es da so einen Raum?
Lesen wahrscheinlich. Es gibt ja, hinter den Kulissen ist ja immer viel Action in den Buchläden, haben wir mitbekommen.
Wir waren doch neulich in einem...
In Weinheim waren wir und ich würde ja, also wenn man da wohnt, ist ja anders, aber ich würde immer in der Mittagspause einmal durch die wunderschöne Altstadt von Weinheim gehen. Das ist ja so pittoresk und wunderschön da.
Aber jetzt stell dir vor, du hast einen Buchladen in irgendeiner Vorstadt, da ist nicht so schön, es regnet und da gibt es bestimmt auch wie in Weinheim in der Buchhandlung, da waren wir nämlich bevor es losging, waren wir in so einer Abseite, aber es war so ein... Ich glaube, es war so ein kombinierter Mittagspausen-Lagerraum, oder? Das war sehr interessant.
was da alles
was
liegt.
Da rum da
liegen, was da rumliegt. Es liegt ja in vielen Buchläden. Bei uns, das ist nicht unser Kerngeschäft. Da werden auch Schulbücher ja immer verkauft und verteilt und gesammelt. Da liegen dann ganz viel vorbereitete Tüten für die Schülerinnen und Schüler. Und ich habe tatsächlich auch in Weinheim eine Kiste mit Retouren gefunden, also mit Mangelexemplaren. Da fehlt eine Seite oder auf Seite 162 hat jemand was reingekritzelt. Solche Sachen. Da zu stöbern, also hinter dem
Kulissen, das war herrlich. Auch irre. Und Geschenkpapier lag auch da. Wir hätten fast spontan was eingewickelt, aber dann hatten wir doch nicht genug Zeit.
Hatten wir nicht genug Zeit und ich weiß auch gar nicht, ob das die Buchhändlerinnen und Buchhändler da so wirklich gutiert hätten.
Vielleicht nicht unbedingt. Zumal wir es nicht vorher abkassiert hatten. Ja, aber das könnte, also ich könnte mir das sehr gemütlich vorstellen, so eine Mittagspause im Buchladen.
Vielleicht erzählen uns ja mal andere, also Kolleginnen und Kollegen
ja,
aus dem Buchhandel.
Bitte.
Was macht ihr eigentlich in eurer Mittagspause? Greift ihr da ganz klassisch zum Buch oder gerade nicht?
Oder esst ihr Eis? Schreibt mal an eatreadsleep@ndr.de. Das können wir dann vielleicht im nächsten Buchladen nochmal aufgreifen, das eine oder andere.
Und ich sag mal, wenn man wie du gerade die kleinen Eiskonfektkügelchen mit der Hand anfasst, dann hat man natürlich irgendwie auch im Zweifel Schokoladenfinger und darf dann die Bücher nicht mehr anfassen. Ne? Sonst
stimmt,
sehen deswegen, deine Bücher aus wie meine.
Deswegen ist gut, dass du jetzt keine Schokoladenfinger hast, denn ich habe noch hier was Kleines vorbereitet für dich. Im Buchladen muss ja auch mal eine kleine Action geben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, als Sommer, so was man so anbietet, ne, damit man nochmal so andere Kundschaft anzieht, kleinen Häkelkurs im Buchladen.
Oh, super.
Ich bin jetzt, weil wir ja jetzt auch Booktopus heißen, unser Laden, dachte ich, wir häkeln uns einfach so einen kleinen Oktopus als Maskottchen für den Buchladen. Und da kannst du jetzt, ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Guck mal, der Körper und der ist schon vorhanden.
Und das sind auch zwei kleine Knopfaugen.
Die sind schon dran.
Ja.
Wir müssen jetzt nur noch 8 Arme häkeln.
Oh.
Und die gute Nachricht ist, die bestehen fast nur aus Luftmaschen. Kannst du Luftmaschen?
Vielleicht konnte ich sie mal in der Grundschule.
Luftmaschen sind ganz einfach. Deswegen, ich komme mal zu dir.
Mhm. Toll, basteln.
Super, ne?
Ein orangefarbenes Wollknäuel und ein Oktopuskopf ohne Tentakel, ohne Beine. Und tatsächlich eine orangefarbene, wie nennt man das, Häkelnadel?
Ja, das nennt man wohl Häkelnadel.
Weißt du, wie man den... Und jetzt, was soll ich jetzt machen?
Jetzt musst du den Faden dann durchziehen, durch die Schlaufe. Ja... So, schon eine Luftmasche fertig. Nicht so doll weit raus.
Ach so, ja, so.
Das geht jetzt immer so andersrum. Von so.
So? Hä?
Ja, natürlich so, dass die... Ja, so. Und jetzt ein bisschen drehen, damit man das holt, wie so ein Enterhaken.
Ja.
Dann so ein bisschen drehen, damit man es durchziehen kann.
Und dann wieder zurück.
Und dann hier, genau. Dann hast du
aha.
Das. Und jetzt geht das immer so weiter, das nennt man Luftmaschen.
Luftmaschen. Jetzt bin ich im Flow.
Jetzt bist du im Flow.
Im Oktopus-Häkelflow. Ja, guck mal. Da ist schon ein Bein. So.
Ja, super.
Also, hallo. Und jetzt?
Und jetzt nochmal in die gleiche Masche da reinstechen.
Wo ist denn die gleiche Masche? Ach, da ist die Masche. Okay. Aha, und das muss man jetzt 8-mal machen.
Und dann am Ende schneidet man irgendwann den Faden ab. Aha. Zwischendurch muss man noch Füllwatte in den Körper des Oktopus stecken, stopfen und unten zuhäkeln natürlich. Sonst fällt
und wie lange dauert das, wenn man das schon ein bisschen kann wie du?
Na, ich bin ja auch nicht so super gut in Häkeln wie andere Leute.
2 Mittagspausen.
Nee, das dauert schon noch länger bei mir. Echt? Das Schlimme daran ist, also diese Arme sind ja easy peasy, da häkelt man einfach 20 Zentimeter Luftmaschen und dann zurück. Aber bei dem Körper, da muss man die ganze Zeit zählen.
Mhm.
Das heißt, du kannst es nicht im Grunde nebenbei machen. So beim Fernsehen ist schon schwierig, weil du musst immer Maschen zunehmen, Maschen abnehmen.
Okay,
und
also für die Mittagspause,
da
schafft man die Tentakel.
Ja, die Tentakel kann man sehr gut vorm Fernseher auch machen oder in der Mittagspause oder was ich auch manchmal mache, während Videokonferenzen.
Oh,
ja.
Genau.
Aber ist herrlich. Das ach, merkt so ja schön. Keiner. Man sieht entspannt, hier Leute ja
genau.
Nur so bis hier oben und da drunter kann ich schön darunter ein bisschen häkeln.
Ja, ich sag mal, wir sind entspannt, gestärkt mit dem Eis. Weiter geht's. Andrang sehe ich schon, Katharina, in der Kinderbuchabteilung. Da ist Maria aus Rheinbach in der Nähe von Bonn. Frau Marenholz sagt sie, ich suche was zum Vorlesen für meine 4-jährige Tochter. Sie bekommt sehr gern und sehr viel vorgelesen und wir haben schon viel Lindgren durch. Pippi Langstrumpf war aber noch ein bisschen zu spannend wegen der beiden Einbrecher und so. Und jetzt lesen wir gerade Die Kinder aus dem Möwenweg von Kirsten Boye. Aber, sagt sie, ich brauche Vorrat. Haben Sie nicht noch ein möglichst nicht zu dünnes Kinderbuch zum Vorlesen? Das illustriert ist, aber kein Bilderbuch und das Spaß auch beim Vorlesen macht. Das ist ja auch wichtig.
Absolut wichtig. Sonst ist es ja so langweilig immer für die Eltern. Also was auf jeden Fall gut funktionieren könnte, ist Ritter Tränk und Seeräuber Moses von Kirsten Boye. Das sind ja hier schon Klassiker fast. Super schön illustriert und die Kapitel sind jeweils in einer guten Länge. Das könnte schon was sein. Die sind natürlich offiziell nicht für Vierjährige, sondern so ab 6. Aber ich verstehe Maria gut, immer nur so Bilderbücher vorzulesen mit so ein paar Seiten. Und dann steht auf jeder Seite nur so ein bisschen Text und dann ist es erstens so schnell vorbei. Also kann man sich gar nicht so lange damit beschäftigen. Und dann will das Kind das natürlich gerne nochmal und nochmal hören. Aber hat man Lust, das nochmal und nochmal vorzulesen? Nein. Und dann kann man auch für Vierjährige, die so Spaß am Vorlesen haben und Lust haben, sich darauf einzulassen und sich konzentrieren können, da kann man auch wirklich auch schon mal Bücher so ab 6 vorlesen. Also Ritter Tränk, Seeräuber Moses von Kirsten Boye auf jeden Fall. Ansonsten kann ich noch empfehlen Maxi von Flip. Das ist eine ganz schöne Geschichte über eine etwas andere Fee von Anna Ruhe, deutsche Autorin. Da gibt es 4 Bände inzwischen, erschienen bei Arena für 12 € ein Band. Und noch eine schöne neue Reihe, Tierische Helden, ab 5 ist die. Da werden wahre Geschichten erzählt von Tieren, ja, die was besonders Tolles gemacht haben. Bisher sind 2 Bände erschienen, einmal über den Schiffskater Simon oder Simon. Der beschützt die Vorräte auf dem Schiff und bekommt dann am Ende einen Orden. Und das ist wirklich passiert. Und die Autorin Jessica Liedtke, die hat das eben so kindgerecht geschrieben. Es sind auch viele Bilder drin. Und der zweite Band, der schon erschienen ist, ist über den Papagei Ali. Ein super schlauer Papagei, klar, aber der ist nun wirklich sehr, sehr schlau. Kann nämlich rechnen, Daniel.
Oh, anders als Anwesende.
Anders als Anwesende. Oh. Und im Oktober erscheint ein weiterer Band über den Bernhardiner Barry, der einen verschütteten Jungen rettet. Also so wahre Tiergeschichte von so Tierhelden. Und das lieben Kinder ja, vor allem wenn es wahr ist und man wirklich sagen, ja, das ist wirklich passiert. Das kann, sowas können auch Tiere, das finden Kinder toll. Von Jessica Liedtke, erschienen bei Wow Books für 14 € ein Band.
Da ist bestimmt was für Maria dabei. Und hier ist noch Almut und sie sucht ein Buch für ihre 7-jährige Tochter, die auch Möwenweg und Lenzgren mag. Da hast du auch was.
Ja, vielleicht ist da ja auch sogar von den beiden, die ich gerade genannt habe, was dabei. Ansonsten Lila Leuchtfeuer von Tian Silla, der gerade den Bachmann-Preis gewonnen hat. Den kennt man vor allem von seinem biografischen Roman Radio Sarajevo. Dazu mehr in der übernächsten Folge.
Und die müsst ihr hören und ihr müsst das Buch lesen, weil es einfach wirklich toll ist.
Genau. Und Tian Silla hat auch ein Kinderbuch geschrieben, zusammen mit seiner Frau Lena Schneider. Lila Leuchtfeuer ist die sehr coole Heldin. Das ist eine junge Magichanikerin, die repariert magische Dinge, arbeitet mit in der Werkstatt ihres Vaters, der eines Tages auf Dienstreise muss. Und Lila soll ihn so ein bisschen vertreten, aber eigentlich soll sie keine Aufträge annehmen, weil der Vater auch Angst hat, dass sie irgendwas falsch macht. Prompt kommt die gefürchtete Hexe und bringt ihr fliegendes Fass, das sich nicht mehr steuern lässt, weil nämlich, wie Lila sehr schnell rausfindet, ein Holzwurm sich in diesem Fass eingenistet hat und der will da auch nicht wieder raus. Und Lila muss jetzt Hilfe bei einem Zauberer holen, der wohnt ein gutes Stück weit weg, also sie muss sich richtig auf den Weg machen, zusammen mit dem Hexenknecht Philomeno, einem sprechenden Hammer. Und das ist übrigens nicht so beknackt, wie es klingt. Ein sprechender Hammer ist dabei. Und der Waldgeist Willi kommt auch noch mit. Es ist wirklich ein spannendes und witziges Buch. Tolle Charaktere haben die beiden da geschaffen. Kann ich total empfehlen. Lila Leuchtfeuer von Tian Silla und seiner Frau Lena Schneider. Erschien bei Belz und Gelberg. Und noch eine Alltagsgeschichte vielleicht. Wenn sie Möwenweg und Lindgren mag, das sind ja eher so Alltagsgeschichten. Ist ja gar nicht so Fantasy. Dann kann ich noch mal empfehlen, Wir sind die Weltklasse. Das ist der erste Band einer neuen Reihe von Tanja Lieske und Sibylle Hein. Da geht es um Abenteuer einer Multikulti-Schulklasse. Gibt viele Illustrationen. Ist ein bisschen wie die berühmte Ella-Reihe von Timo Pavilla. Falls hast du davon schon mal gehört?
Noch nie,
nee, ist ein Kinderbuch, ganz berühmte Kinderbuchreihe über ein Mädchen Ella in Finnland, die im ersten Band in die erste Klasse kommt und so einen ganz witzigen Lehrer hat und die dann einfach so Schulabenteuer erleben. Ist auch super witzige Charaktere. Ist echt ein Muss eigentlich für alle, die es noch nicht gelesen haben, die so 6, 7, 8, 9 Jahre alt sind. Also falls Almuts Tochter diese Reihe noch nicht kennt, unbedingte Empfehlung. Ella von Timo Pavilla. Ja, Daniel, das könntest du jetzt eigentlich schon mal abkassieren.
Ja, aber ich glaube, du müsstest noch mal Susanne aus Österreich beraten. Die wird sich sehr über einen Buchtipp für ein fast 9-jähriges Kind freuen, das zwar gut, aber überhaupt nicht gerne liest. Sie schreibt, wir haben schon alles probiert, manchmal kriegen wir sie mit dem Comic, aber die Buchliebe ist einfach noch nicht so ganz entflammt. Sie ist sehr sportlich, mag Pferde, Olchi-Hörbücher und Checker Tobi.
Ah, na ja, also denn bei Checker Tobi könnte vielleicht sogar die tierische Heldenreihe auch was für sie sein. Ich meine, es ist ab 5, das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch 9-Jährige lesen können. Und gerade wenn Kinder nicht so gerne lesen, dann ist es ja auch immer ganz schön, wenn da noch ein paar Bilder dabei sind. Also insofern war da vielleicht eben schon was dabei für die Tochter von Susanne. Ansonsten, wenn sie Pferde mag, ich meine, es gibt so viele großartige Pferdebücher. Wenn ich die schon alle gehabt hätte, als ich in dem Alter war, da wäre ich ja so glücklich gewesen, hätte ich wahrscheinlich gar nichts anderes mehr gemacht als lesen. Zum Beispiel für das Alter, also es ist jetzt beides ab 10, aber das geht bestimmt auch schon ab 9. Die Pferdeflüsterer-Akademie von Gina Meyer, total coole Reihe über so ein Mädchen, was auf so eine besondere Pferdeakademie oder Academy heißt es sogar, kommt in Amerika, wo man so lernt, Pferde zu verstehen, erschien bei Ravensburger. Oder von Nele Neuhaus, die man ja auch kennt von ihren Krimis, die Reihe Charlottes Traumpferd. Auch eine leicht zugängliche, gut geschriebene Pferdebuchreihe für Kinder ab 10 und das geht bestimmt auch schon für Susannes Tochter mit 9.
Das sind eine Menge Bücher und eine Menge Tipps und ich muss sagen, ich bin hier an der Kasse etwas überfordert gerade. Ich glaube, da musst du noch mal mir helfen.
Ich zähle noch mal. Es ist auch schön, wenn man noch mal so einen kleinen Überblick zwischendurch hat. Also, da haben wir einmal für Maria, für ihre 4-jährige Tochter, die viel vorgelesen kriegen möchte, Maxi von Flip, Band 1, mit dieser witzigen Fee, 12 Euro. Nicht zu früh tippen, ne? Dann Almut für ihre 7-jährige Tochter, Lila Leuchtfeuer, für 15 Euro. Wir sind die Weltklasse, auch für 15 Euro. Und dann legen wir nochmal Ella in der Schule auf jeden Fall mit drauf.
Ist wie auf dem Fischmarkt.
Ja, legen wir mit drauf. Ist auch schon ein Taschenbuch. 6,95 Euro, das kann man auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Ach so, jetzt haben wir natürlich wieder alles zusammen kassiert.
Egal, 62,95 Euro.
Also schnell noch die Pferdebücher, die machen wir nochmal extra.
Die machen wir extra.
Bist du bereit? Nicht, dass wir Storno machen müssen.
Storno kann ich nicht an der Katze hier.
Herr Kaiser, komm mal, mach Storno.
Mach mal 17 bitte 5.
Wenn man nochmal zweimal hier für Susanne, für die 9-jährige Tochter, die Pferde liebt, da hätten wir einmal die Pferdeflüsterer Academy, 11,99 Euro. Und den ersten Band von Charlottes Traumpferd, 11 Euro.
Das sind ja, das kann ich ja fast im Kopf rechnen. Das sind
fast
22,99 Euro.
Fast aber nur.
Also, ja. Wir müssen das hier mit dem Scanner nochmal
inspizieren. Ja, das läuft schon ganz gut. Außer, dass jetzt auch Almut und Maria zusammen abkassiert wurden. Egal. Aber das ist sehr schön. Also, das wären jetzt so mal die Preise, wenn man nicht antiquarisch kauft. Aber da die Bücher, die allermeisten davon auch noch gar nicht mal so super neu sind, kriegt man die alle auch schon antiquarisch bestimmt auch in der Bücherei.
So, der andere.
Sagst du eigentlich Bücherei oder Bibliothek oder Bücherhalle?
In Hamburg heißt es ja Bücherhalle, ja, deshalb habe ich mir das mit Bücherhalle angewöhnt, aber sonst irgendwie öffentliche Bibliothek eigentlich.
Für mich klang Bücherhalle sehr komisch, als ich aus Braunschweig hierher gekommen bin.
Klang wie Trinkhalle.
Ja, wie Trinkhalle. Was ist das denn, Bücherhalle? Bei uns hieß das einfach Bücherei. So, nächste Kundin. Zack, zack, es geht weiter.
Oh, hallo, was ist denn das hier für ein schöner Buchladen? Ja, da muss ich doch gleich mal vorbeischauen. Hallo, ich hätte da eine Frage. Und zwar, ich suche ein Buch noch für die Ferien, jetzt für den Sommer. Normalerweise bin ich ja total begeisterte Fantasy-Leserin und lese so ziemlich alles, was mir da in die Quere kommt. Aber ich habe letztens das Buch Alte Sorten bekommen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen von Ewald Ahrens und auch von Benedikt Wells Am Ende der Einsamkeit. Fand ich ganz toll. Also wenn ihr in die Richtung vielleicht noch einen schönen Tipp für mich hättet, würde ich mich mal überzeugen lassen, dass ich mal kein Fantasy lese. Das wäre super. Herzlichen Dank.
Ja, Maria aus Rosenheim, mein Lieblingsbuch des vergangenen Jahres, Leonard und Paul. Eine Geschichte über zwei Männer, das sind so Nesthocker-Nerds. Der eine wohnt noch bei den Eltern, ist so ein Aushilfspostbote. Und der andere ist jetzt allein, weil die Eltern gestorben sind. Und der ist Autor von Kinderlexika. Und es geht um deren Freundschaft, es geht um deren Familien, wie der eine sich dann verliebt und die ganze Statik der Freundschaft in Bewegung kommt. Und das ist vor allen Dingen so liebevoll erzählt, so rührend und so stark im Ton. Manche sagen vielleicht, und auch Katharina M. aus H. vielleicht. Da passiert ja gar nichts. Ich sage immer, ich bin auch Fan von handlungsstarken Büchern. Aber hier war ich so glücklich. Und der Ton, also ich war von der ersten Seite schockverliebt. Das könnte was für dich sein. Und das könnte auch was für den Mann von Elisa aus Sprockhövel auch noch sein. Den Mann mit der Romantik, der Mann mit Herz. Ja. Leonard und Paul von Ronan Heshen ist bei Woiwod und Moira erschienen und kostet 26 Euro.
Schon wieder Kundschaft. Also unser Laden brummt, aber auch.
Ja, genau.
Mensch, willst du nicht nochmal zwischendurch schnell einen Eiskonfekt, bevor es ganz geschmolzen ist? Oder lehnst du Milcheis ab?
Nein.
Ja, Hanna aus Ingolstadt. Das ist Hanna. Kennt ihr, die Leute kommen auch von überall her.
Unser Buchladen hat ein Renommee.
Das ist der Hammer. Ingolstadt waren wir gerade erst sozusagen auf Buchladen-Werbereise. AKA Eat-Sleep-Tour zahlt sich schon aus. Hanna aus Ingolstadt.
Und sie sagt, ich fahre im Sommer zum ersten Mal mit meiner Familie, inklusive zwei heranwachsenden Töchtern, nach Kalifornien. Mhm. Und neben den Städten wie San Francisco, Los Angeles und Las Vegas stehen viele Nationalparks auf dem Programm. Jetzt sucht sie schöne Lektüre, die sie auf die Reise einstimmt. Katharinas Tipps sagen ihr oft sehr zu, Soul Food zum Beispiel.
Das höre ich natürlich sehr gerne, dass dir meine Tipps zusagen. Was in Kalifornien oder in Nationalparks spielt für die ganze Familie mit heranwachsenden Töchtern, ist natürlich einigermaßen schwierig. Ich habe mir da noch mal kurz eine andere Expertenmeinung eingeholt, und zwar von meiner Kollegin Katja Esbach. Die macht bei uns ganz viele Jugendbücher. Die liest noch mehr Jugendbücher als ich. Ich lese ja sehr viele Kinderbücher und ein paar Jugendbücher, aber sie ist total im Jugendbuch-Game. Und die hat mir Sanctuary empfohlen von Paola Mendoza und Abby Scheer. Das ist eine Dystopie, spielt in den USA 2032. Alle Leute werden mit einem Chip überwacht. Und es gibt nur noch wenige Undokumentierte. Und eine davon ist Vali. Vali lebt in Vermont, aber von da muss sie mit ihrer Familie fliehen, weil nämlich plötzlich da die Undokumentierten aufgespürt werden sollen. Das Ziel? Kalifornien. Und das müsste doch dann eigentlich passen. Kalifornien ist nämlich der einzige Bundesstaat, der sich noch der staatlichen Totalüberwachung entzieht. Aber dann wird Walis Mutter verhaftet und Vali muss allein mit ihrem Bruder weiterreisen. Und das wird dann ein sehr spannender Roadtrip. Also das müsste, finde ich, passen für die Familie, die nach Kalifornien fährt und Nationalparks angucken möchte, oder? Klingt das plausibel für dich?
Total plausibel.
Sanctuary von Paola Mendoza und Abby Scheer ist erschienen bei Carlsen schon jetzt als Taschenbuch. Das ist natürlich auch gut, dann wiegt es nicht so viel für 9 Euro.
Und bei Kalifornien und San Francisco, da muss ich wenigstens mal ganz kurz mit den Stadtgeschichten von Amistad Maupin wedeln. Diese Fortsetzungsgeschichten, die ich schon in den 90ern verschlungen habe. Diese besondere WG in San Francisco aus der Barbary Lane rund um Anna Madrigal, wo die Leute stranden und sich finden. Ganz toll. Den neuesten Band, der in England spielt, sozusagen eine San Francisco-Filiale, hatten wir gerade in Folge 113. Und ich finde, wenn man diese Geschichten liest, da bekommt man sofort eine San Fran-Sehnsucht. Und etwas darker in Sachen Kalifornien ist von André Dubout, so würde ich den aussprechen, Haus aus Sand und Nebel. Das ist wirklich ein ernsteres Buch, ein Eintauchen in die Lebenswelt der Menschen in Kalifornien, in der Einwanderergesellschaft, Migrationsgeschichte. Eine Frau mit italienischen Wurzeln verliert ihr Haus in der Wirtschaftskrise und ein iranischer Migrant sieht jetzt seine Chance auf Aufstieg und will dieses Haus in der Zwangsversteigerung erwerben. Oprah Winfrey hat das Buch damals groß gemacht und es hat einfach einen Nerv getroffen, ist auch verfilmt worden. Und man kommt auch rum in Nordkalifornien in der Beschreibung der Straßen, der Menschen und der Orte. Haus aus Sand und Nebel. Und wenn man mit diesem Buch gut was anfangen konnte, dann ist auch noch der Klassiker von T.C. Boyle, America, das schon Mitte der 90er erschienen ist und eintaucht in die Probleme der Einwanderergesellschaft in Kalifornien, in Amerika, dann ist das genau das Richtige. America, T.C. Boyle bei TTV, mittlerweile Taschenbuch, 10 Euro.
Damit sollte Hanna aus Ingolstadt gut vorbereitet sein für ihren Amerika-Trip. Also ich könnte jetzt schon wieder ein kleines Päuschen.
Schon wieder eine kleine Pause, ja. So kommen wir aber auf keinen grünen Zweig.
So einen kleinen Kaffee auch. Wir haben so viel Kundschaft.
Okay.
Was, wir haben keine Kaffeemaschine im Buchladen. Das geht eigentlich gar nicht. Wenn ich einen Buchladen hätte, dann würde ich auch.
Müssen wir so French Press vielleicht machen.
Da hätte ich auf jeden Fall so eine Coffee Corner. Wenn ich so einen Buchladen hätte, fände ich es gut, wenn man auch
aber
was Geschmack, zu essen ja, verkauft. Also aber, so kleine Kuchen oder so.
Ja, oder so kleine Pralinen, sowas, ja. Mhm. Also so Kleinigkeiten, aber geschmackvoll und stilvoll.
Das ist ja eh klar.
Oktopuspralinen. Zum Beispiel.
Oktopuspralinen. Ja. So literarische Speisen, die man gut verkaufen kann. Dann so eine kleine Sitzecke, oder?
Ja, das klingt nach einem Buchladen, für den die Leute wirklich hunderte Kilometer weit anreisen.
Ja. Und da wir so viele Gesuche bekommen haben, wir wollen ja auch wirklich fast alle, also alle schaffen wir nicht. Einige werden vielleicht noch individuell beantwortet per Mail. Aber wir wollten schon versuchen, möglichst viele hier reinzukriegen. Wir haben ja auch einen Ruf zu verlieren. Ich meine, wir sind der Buchladen, der für jedes Gesuch das passende Buch findet. Aber damit es nicht zu lang wird, vielleicht machen wir mal so eine kleine Schnellberatungsrunde.
Genau.
Einfach nur Gesuch, Buch, fertig.
Julia sucht ein Buch für ihren 12-jährigen Sohn für die Sommerferien, wenn schlechtes Wetter ist. Mochte Percy Jackson, Club der Honks und Bodyguard. Frau Marenholz, übernehmen Sie.
Okay, schnell für Julias Sohn. Ja, Bodyguard, das ist ja eine Reihe von Chris Bradford, amerikanischer Autor. Und wenn dem Sohn von Julia das gefallen hat, dann auf jeden Fall direkt hinterher Samurai verschenken. Das ist auch eine Reihe von Chris Bradford, 9 Bände. Und das letzte Level, auch eine Reihe 3 Bände. Das sind so eher dünne Taschenbücher, was für lesefaule Kinder oder auch mal so für zwischendurch. Also Chris Bradford, den Namen unbedingt merken. Wenn man 12-jährige Jungs hat oder kennt, dann hat man mit den Büchern von Chris Bradford auf jeden Fall eine Chance. Okay, jetzt Ruth. Zack, eine Empfehlung für Ruth. Die sucht ein Buch, das auf den Kanalinseln spielt, weil sie da unbedingt mal Urlaub machen will.
Wer nicht? Und da habe ich was Tolles. Das einzige Buch, das wir, sag ich mal, aus Versehen 2-mal vorgestellt haben, aus Gründen. Und es ist ein Briefroman. Und dieses Buch hat mich bekehrt. War ja nie Briefroman-Fan danach. Also ich bin jetzt kein Fan von Briefromanen an sich. Aber es war mega. Deine Juliet von Annie Barrows und Mary Ann Schaeffer. Und es geht um eine junge Schriftstellerin Juliet, die in London in den 40er Jahren so einen ganz ungewöhnlichen Brief erhält. Von den Kanalinseln. Von Dorsey Adams, ein Bauer von dort, der hat antiquarischen Buch erworben, das ihr zuvor gehört hat. Und da entspinnt sich ein Briefwechsel zwischen ihr und eben Dorsey Adams von einem besonderen Verein, nämlich von den Guernseyer Freunden von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Also es ist auch witzig und es ist rührend und man ist sofort drin in der Geschichte und man taucht ein in den Kanal und taucht auf der Kanalinsel. Das ist wirklich ein ganz schönes Buch, das wir, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, euch und dir ans Herz legen.
Und vielleicht gibt es ja bald auch einen anderen Patch.
Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Roman, der auf den Kanalinseln spielt, von jungen, hoffnungsvollen Autorinnen und Autoren, nämlich Katharina M. und Daniel K.
Ja, genau. 2 Kapitel haben wir schon geschrieben, die werden wir die eventuell demnächst mal verlosen.
Ganz exklusiv, also wirklich ein erster Einblick, nur for your eyes only, da überlegen wir uns noch einen dramatischen, sensationellen Verlosungsmodus, für die diesen literarischen Erguss als erstes zu Gesicht bekommen wollen.
Das wird spannend.
So, und jetzt kommen noch 2 Kurztipps. Einmal für Leonore, für sie und ihren Urlaub in Schweden, aber es darf kein Krimi sein, und für Sue. Die sucht was für ihre Schwägerin, die vor allem skandinavische Thriller liest.
Ja, das machen wir zack, zack für die beiden. Und zwar für Leonore hätte ich Das Geheimnis der Blumeninsel von Caroline Sefstrand. Geht es um ein Familiengeheimnis auf einer Insel im Öresund, Love and Landscape. Und Caroline Sefstrand ist Schwedens Feelgood-Königin, muss ich noch mehr sagen. Taschenbuch erschienen bei Blanc Vallée für 13 Euro. Und für die Schwägerin von Sue, ein Krimi aus Schweden, gibt eine neue Reihe von der Bestseller-Autorin Nini Schulmann. Der erste Band ist gerade erschienen. Den Tod belauscht man nicht, heißt er. Und es geht um eine Polizistin, die in Stockholm gescheitert ist und jetzt Privatdetektivin in einer Kleinstadt wird, wo natürlich auch gleich der erste Fall auf sie wartet. Ein Junge ist verschwunden. Erschienen bei Hoffmann und Campe für 18 Euro. Den Tod belauscht man nicht. So, jetzt ist unsere Kaffeepause zu Ende, die Schnellberatungsrunde, die wir mal eben hier so abgefrühstückt haben.
Ja, und da müssen wir auch mal Leute wieder reinlassen. Und guck mal, da steht schon die erste, Julia aus Fahrdorf, die wartet schon.
Hallo ihr Lieben, ich brauche einen Tipp für ein Buch für meinen Vater. Mein Vater kauft wahnsinnig gerne Bücher, aber ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass er ein Buch auch zu Ende liest. Das heißt, überall liegen angebrochene Bücher, aber keins, was er abgeschlossen hat. Oh, ich kann das gar nicht ertragen. Also, vielleicht habt ihr den brennenden Tipp. Er liest gerne über Politik, er mag Biografien, er ist leidenschaftlicher Segler und es darf vielleicht nicht zu dick sein, das Buch.
Ja, Julia, also wenn dein Vater Biografien mag, habe ich eine gute Nachricht. Dazu gibt es demnächst eine ganze Folge bei uns. Deswegen gehe ich darauf jetzt gar nicht mal so näher ein. Ich widme mich vielleicht eher dem Thema Segeln. Da hatten wir ja dieses wunderbare Buch In blaukalter Tiefe von Christina Hauf. Daniel, du erinnerst dich, das hatten wir doch zusammen. Nicht so dick, genau wie gewünscht.
Ich hatte eine Metapherndeutung, die auch für die Autorin neu war. Ich erinnere mich.
Ja, stimmt. Du hattest irgendwas geschrieben und dann hat die Autorin gesagt so, aha.
Interessant.
Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Ich weiß aber auch nicht mehr, was es war.
Es ging um die Augen. Augenfarbe.
Die Augenfarbe.
Dass die blaukalte Tiefe nicht die der Ostsee ist, sondern die Abgründigkeit in der Persönlichkeit.
Okay, ganz
also
kurz.
Also naheliegend sozusagen.
Total naheliegend. Ganz kurz, es geht um einen Segelturn in den Schären mit einer schwierigen Crew, sagen wir mal. Es gibt den Skipper Erik und zwei Paare. Das ist so ein psychologisches Kammerspiel. Haben wir vorgestellt in Folge 86. Da vielleicht nochmal reinhören. Erschien bei Hansa Blau für 23 Euro. Und, habe ich auch schon ein paar Mal empfohlen, es ist fast so ein bisschen wie mein Franz Werfel, Daniel. Herz auf Eis von Isabelle Autissier. Ja. Da wird allerdings nur am Anfang gesegelt, dann erkundet das junge Paar eine einsame Insel am Kap Horn, aber dann kommt ein Sturm, sie müssen die Nacht auf der Insel verbringen, bisschen unschön, aber geht gerade noch so. Als sie dann allerdings zurück auf die Yacht wollen, ist die Yacht verschwunden, gesunken vermutlich im Sturm. Und die beiden fernab der Zivilisation, ohne Essen, ohne Equipment, müssen sich da irgendwie durchschlagen. Das fand ich ein irres Buch, ganz was anderes. So, man liest ja manchmal so Bücher, die so eine ganz andere Handlung plötzlich haben. Ist inzwischen als Taschenbuch erschienen bei Goldmann, ursprünglich mal bei Mare und kostet 12 Euro. Und ist auch nicht so dick, sogar noch dünner als Christina Hauf.
Und da fällt mir noch spontan ein, aus meinem Buchhändlergedächtnis, ein Buch, das wir gerade, also wirklich, das uns gerockt hat. Trophäe von Gaias Rotas. Und da geht es um Großwildjagd in Afrika und um Meer. Um die ganzen Implikationen, was das bedeutet, auch politisch. Kolonialismus spielt da eine Rolle. Und unser Blick auf Afrika, ganz irres Buch, beklemmend auch. Und ich glaube, das könnte etwas für den Vater von Julia sein.
Glaube ich auch. Jetzt, wo du es sagst, total. Das ist auch so ein Buch, was ganz anders ist. Also völlig unerwartet. Und ist auch nicht so dick. Geht im weitesten Sinn auch um Politik. Also das könnte absolut was sein für Julias Vater.
Hallo, jetzt versuche ich es auch mal bei eurem Buchladen. Ich bin Katharina. Ich suche ein Buch für meinen Papa. Der ist Anfang 70 und eigentlich ein Lesemuffel. Er liest lieber Artikel und keine langen Bücher. Er war aber vor einigen Jahren mal sehr begeistert von einem Buch zum Jakobsweg. Ich weiß leider den Titel nicht mehr. Vielleicht was mit kürzeren Kapiteln. Irgendwas zum Thema Reisen oder Wandern. Na, ich bin gespannt.
Ja, Katharina aus Berlin war das, auch eine Stammkundin und sie sucht auch was für ihren Vater. Bisschen andere Interessen, da gibt es natürlich auch dann andere Tipps. Er liest ja gern Zeitung und da hat es bei mir Klick gemacht. Nämlich Sebastian Haffner, der Autor, der Publizist, und zwar mit gesammelten Feuilletons, Das Leben der Fußgänger. Das ist ein Buch, das mich seit Jahren denn begleitet, das ich immer wieder zur Hand nehme und mich daran erfreue. Das Leben der Fußgänger von Sebastian Haffner, der war ja bekannter Autor, bekannter Publizist. Und der hat damals als junger Journalist kleine Texte geschrieben fürs Feuilleton zwischen 1933 und 1938 in Deutschland vor seinem Exil. Und das sind an der Oberfläche erstmal unpolitische Texte. Scheinbar. Die haben dann auch mal mit Spitzen, die Zensur der Nazis überlebt haben. Und das sind wunderbare kleine Miniaturen, kurze Texte über Alltagsleben der Menschen. Meine Lieblingsgeschichte sind Gedanken zur Ansichtskarte, zur Postkarte. Also wann hast du deine letzte Postkarte geschrieben?
Ich schreibe in jedem Urlaub welche. Siehste? Nicht mehr so viele wie früher, aber ich schreibe ein paar.
Und schreibst du immer denselben Kreis oder auch mal überraschend?
Überraschend? Nee. Das habe ich noch nicht gemacht. Machst du das?
Ich habe das manchmal, wenn ich an einem Ort bin, den ich dann tatsächlich mit jemandem verbinde.
Ah.
Und mit dem ich schon Jahrzehnte keinen Kontakt mehr hatte, habe ich gedacht, ach, das ist doch jetzt mal schön, ein schöner Überraschungsmoment und Irritationsmoment, weil es für mich auch ein Überraschungsmoment war, wenn ich irgendwo in Prag bin oder so. Und dann war ich damals mit jemandem, den ich jetzt schon ganz lange nicht mehr gesehen habe und schreibe einfach eine Ansichtskarte.
Und hast du dann die Adresse parat?
Die habe ich dann noch im Kopf. Und irgendwie dann, also bei Ansichtskarten, da habe ich auch schon geschrieben, blaues Haus, 5. Straße, also da habe ich schon, das muss ja nicht immer alles stimmen. Und dann liegt es bei Gott, ob das Ding und bei der Deutschen Post, ob das Ding ankommt oder nicht. Und
okay.
Es hat bis jetzt meistens geklappt. Und genau darum geht es auch um solche Situationen, dass man, dass so Ansichtskarten plötzlich ein Gruß aus der Vergangenheit ist, auf der dann steht, weißt du noch damals? Und man weiß ja noch damals.
Ah, ja, das ist eine schöne Idee.
Und dann gibt es ja
ein ganz
schöner Moment und das fasst der Sebastian Haffner wirklich unvergleichlich in Sprache, Feuilleton vom Feinsten, nicht abgehoben oder so, sondern wirklich aus dem Herzen geflossen. Das sind 71 Kurzprosaperlen und die dauern halt nicht so lange, von wegen der Vater liest keine Bücher zu Ende. Da kann man auch in kleinen, kurzen Abschnitten einfach mal so lesen. Das ist bei Hansa erschienen, ist glaube ich auch nur noch antiquarisch erhältlich. Und ich denke natürlich, apropos kleine Portionen, Politik, da denke ich natürlich auch an Liebe in Zeiten des Hasses. Florian Illis mit einem unserer All-Time-Favorites.
Ja.
Liebesgeschichten so von Promis zwischen 1929 und 39 mit Sartre und Simone de Beauvoir. F. Scott Fitzgerald und Hemingway, die sich in New York da in leidenschaftliche Affären stürzen und alles vor dem Hintergrund der untergehenden Welt des Zweiten Weltkriegs. Ist bei Fischer erschienen für 24 Euro. Also ist wirklich auch ein super Buch. Das
ein
könnte deinem Vater gefallen.
Hallo zusammen. Ich suche für meine Tochter, die ist 20 Jahre alt, studiert Soziologie, interessiert sich für alle gesellschaftlichen Themen und Missstände. Ein Buchtipp, sie liest kaum mehr Belletristik, nur noch Sachbücher. Früher hat sie ganz viel gelesen und dann habe ich sie an Netflix verloren. Vielleicht habt ihr einen Tipp, dass sie wieder zurückfindet in die Welt der Literatur. Bin gespannt auf eure Vorschläge.
Ja, Ulrike, I feel you, kann ich nur sagen. Solche Geschichten kenne ich auch. Da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Also entweder bedient man diesen Netflix-Need, also falls sie da ich weiß ja nicht, was sie guckt, aber falls sie da so diese einschlägigen Serien guckt, dann einfach mal im Young Adult-Bereich suchen. Da gibt es ja ohne Ende tolle Bücher. Wir könnten hier spontan auf jeden Fall mal Fourth Wing empfehlen.
Yeah, Flammen geküsst.
Flammen geküsst.
Super.
Drachen.
Sprechende Drachen.
Sprechende
super.
Drachen, heiße Liebe. Das ist zwar ein sehr dickes Buch, aber unbedingt einfach mal 20 Seiten ausprobieren. Ich schwöre, man kann es danach nicht mehr weglegen.
Oder es gibt eben dieses Interesse an gesellschaftlichen Themen, das kann man auch aufgreifen. Und da kann man fragen, welchen Preis zum Beispiel hat es eigentlich, wenn wir diese ganzen Megakonzerne Facebook, Amazon, Google und Co. so gewähren lassen? Wie wird denn das ausgehen, wenn wir nur noch bestellen bei denen, wenn die Marktmacht eines einzigen Lieferanten so groß ist? Und diese Geschichte erzählt Rob Hart in The Store, habe ich auch schon mal vorgestellt. Und da sind wir da mittendrin in naher Zukunft in so einem XXL-Warenzentrum eines Online-Händlers, der Amazon nicht unähnlich ist, der heißt aber Cloud. Und das ist fast so eine kleine Stadt und die leben und die arbeiten da, die Mitarbeiter. Das ist ein eigener Kreislauf und die Arbeit geschieht dann nach einem Bewertungssystem, wie schnell man Pakete von A nach B da bringt und aussortiert und einsortiert. Sein eigener Albtraum. Cloud, so heißt eben das Unternehmen, es hat den kompletten Warenhandel übernommen und sogar der Einfachheit halber die Aufgaben öffentlicher Ämter und Behörden übernommen. Und draußen kann man gar nicht mehr oder nur schwer überleben wegen der Wirtschaftskrise und wegen des fortschreitenden Klimawandels. Und das liest sich manchmal so ein bisschen nach Dark Fantasy, aber wenn man ehrlich ist, wir sind da auf dem Weg. Das ist, glaube ich, ein Buch, das deine Tochter Ulrike gefallen könnte, weil es eben genau um diese wichtigen gesellschaftlichen Themen geht. Und im selben Regal von The Store ist natürlich, sind die Dave Eggers Bücher The Circle und der Nachfolger Avery. Also wenn man mal im Blick auf unseren Umgang mit diesem Konzern, mit Zyankali gurgeln will, dann sollte man diese drei Bücher lesen. Rob Hart, The Store und die beiden Bücher von Dave Eggers. Die Dave Eggers Bücher sind bei Penguin erschienen und Rob Hart, The Store bei Heine. Ja, da kommt Sabine in unseren Laden und sie hat in diesem Jahr Schach für sich entdeckt und sucht passende Literatur dazu, aber Frau Marenholz, kein Sachbuch.
Okay, alles klar. dann empfehle ich natürlich als erstes den Klassiker Schachnovelle von Stefan Zweig. Kennt sie allerdings wahrscheinlich schon. Also wer Schach für sich entdeckt und sich für Literatur interessiert, hat es garantiert schon gelesen. Dann hätte ich noch im Angebot Damengambit von Walter Travis. Das ist die Vorlage für diese Netflix-Serie. Ja, hast du gesehen?
Habe ich gebinged.
Ja?
Ja, war toll.
Ich fand sie ein ganz kleines bisschen zu düster. Geht ja um ein Waisenmädchen, das vom Hausmeister Schach beigebracht bekommt und dann später an Wettkämpfen teilnimmt. Und ich fand es schon in diesem Waisenhaus so sehr düster. Und dann kommen ja auch noch reichlich Drogen ins Spiel.
Ich fand es jetzt, also ich habe es nicht als besonders düster abgespeichert, was jetzt irgendwie nicht für meinen sonstigen Netflix-Konsum spricht. Aber ich habe es schon einige Zeit her, dass ich es gesehen habe und fand es eigentlich ganz ansprechend und ganz toll flott erzählt.
Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die literarische Vorlage dafür. Damengambit von Walter Travis bei Diogenes erschienen, Taschenbuch für 14 Euro. Und Sabine, falls du offen für Young Adult bist, kann ich nur empfehlen Check and Mate von Ailey Hazelwood. Das habe ich so gerne gelesen. Die Protagonistin ist Mallory, auch ein mega Schachtalent, die dem Spiel aber abgeschworen hat wegen so einer unschönen Sache mit ihrem Vater, die man lange nicht erfährt. Deswegen verrate ich sie natürlich hier auch nicht. Und ihre beste Freundin überredet sie dann aber, dass sie doch noch einmal an so einem Wohltätigkeitsturnier teilnimmt. Und macht sie? Zack, Mallory gewinnt gegen den Weltmeister Nolan Sawyer, der Surprise extrem attraktiv ist und einen sehr schlechten Ruf hat. Nach dem Spiel haut Mallory dann schnell ab, wegen dieser Sache mit ihrem Vater, will sie eigentlich ja, wie gesagt, mit Schach gar nichts zu tun haben. Aber ihr Sieg bleibt nicht unbeobachtet. Ihr wird dann direkt ein Schachstipendium angeboten und eine ziemliche Menge Geld, das ihre Familie dringend gebrauchen kann. Und deswegen lässt sie sich dann tatsächlich drauf ein und trifft natürlich diesen sehr attraktiven Nolan auch bald wieder. Spielst du eigentlich Schach?
Also ich kenne die Regeln, aber ich gehe, glaube ich, gegen jeden Anfänger unter. Also ich habe keine Züge im Kopf oder so.
Also aber wenn jetzt jemand zu dir sagt, so an einem regnerischen Sommernachmittag, lass mal eine Runde Schach spielen, wie wäre deine Reaktion?
Verhalten.
Ja, also,
ich halte mich dann auch mal ein bisschen für blöd dazu. Das ist ja so ein Schlauenspiel.
Das ist ja vor allen Dingen so langweilig.
Naja, also das weiß ich, das kann ja irgendwie auch packend möglicherweise sein. Sonst würden sich da nicht Leute hinsetzen und diese Weltmeisterschaften sich so
angucken. Gut, aber das ist ja, also auch Mathe kann packend sein, offensichtlich für einige Leute. Aber da, allein schon, dass man da immer so lange Pausen dazwischen hat. Sorry, also ich finde es einfach so langweilig. Also wenn mir jemand vorschlägt, Schach zu spielen, reagiere ich mehr als verhalten. Dann sage ich irgendwie, nein, danke. Können wir in irgendwas anderes spielen? Mau Mau von mir aus, aber bitte nicht Schach. Das heißt also, ich interessiere mich wirklich überhaupt nicht für Schach. Aber ich mag ja diese Wettkampf-Challenge-Plots so gerne. Und das ist ja bei der Schachnovelle am Ende auch so.
Ja.
Weil er ja sozusagen diese Challenge hat, ganz viel auswendig zu lernen und das dann irgendwann anzuwenden, das so aus seinem Gehirn abzurufen. Und das finde ich so faszinierend, wenn Leute sowas können. Und so mit so Wunderkindern, die dann so einen Wettkampf nach dem anderen machen und irgend so einen Typen da abziehen müssen, das fand ich schon sehr reizvoll. Ich habe das total gerne gelesen. Check and Mate von Ailey Hazelwood, erschien bei Heine für 18 Euro. Und Achtung, bitte nicht vom Cover abschrecken lassen, das sieht ein bisschen sehr kitschig aus. Es wird dem Buch eigentlich nicht gerecht. Was ich unbedingt noch anbringen muss an dieser Stelle, einen Podcast-Tipp, und zwar Scambit. Ein Podcast von Funk, also von der ARD, also Qualitätsprodukt, ist ja klar. Und dieser Podcast hat gerade den Deutschen Podcastpreis gewonnen, ist sehr cool produziert, ist allerdings für eine junge Zielgruppe. Also Sabine, ich weiß ja nicht, wie alt du bist und inwieweit du bereit bist, dich auch auf jüngeres Material, sage ich mal, einzulassen. Aber hör doch da mal rein, das ist ein toller Schachpodcast. Daniel?
Ja?
Ich glaube, du wirst hier im Kirchenbereich gebraucht. Oh, zwei Damen sitzen hier schon im Beichtstuhl bereit für dich.
Ja, ich komme. Der Kirchenbereich ist ja auch sehr groß bei Eat, Read, Sleep.
Genau, hier haben wir nämlich einmal für dich Elisabeth aus Düsseldorf. Sie gehört, hat sie mir schon erzählt eben, zu einer sehr aktiven evangelischen Gemeinde. Und die sucht jetzt schon seit einiger Zeit einen Roman, der eben in einer Gemeinde spielt. Also Kirche, Gemeinschaft, Glaube kann alles dabei sein. Bitte kein Krimi aus der englischen Provinz, damit das schon mal klar ist. Und Da sie schon sehr lange erfolglos recherchiert hat, braucht sie jetzt mal die Hilfe des Fachpersonals aus der gut sortierten Qualitätsbuchhandlung.
Ja, und da habe ich mitgebracht ein Buch, das ich gerade lese. Und das bringe ich auch demnächst mit als All-Time-Favorites. Das wird euch gefallen. Das muss euch gefallen. Es spielt in Norwegen, in der Provinz, vor 150 Jahren. Von Lars Mytting, Die Glocke im See. Die Leute damals bitterarm in der Provinz, sie überleben eher, als dass sie leben. Und mittendrin in diesem Überleben eine große Holzstabkirche, 700 Jahre alt, mit so uralten, auch noch heidnischen Applikationen. Ja? Und dann gibt es auch noch zwei alte Glocken, um die sich ganz große Legenden ranken. Und unglaublich, wie Lars Mytting da zum Beispiel einen Gottesdienst in dieser bitterkalten Kirche schildert, wie der raureif von den unter dem Schlag der Glocken von den Balken runterfällt und da stirbt sogar jemand in dieser kalten Kirche irre. Und da kommt ein neuer Pastor, ein junger Typ, der will eine neue Kirche bauen und die alte verkauft er an historisch interessierte Deutsche aus Dresden und ein junger deutscher Student kommt, um diesen Deal abzuwickeln. Und in dem Dorf wohnt Astrid, ein junges Mädchen, die ist mittendrin, hat so ein bisschen romantische Gefühle für den Herrn Pastor, aber auch für diesen deutschen Studenten. Und sie muss sich entscheiden, ist es der Aufbruch in die Zukunft oder das Verharren in der Tradition, Liebe und Geschichte, man erfährt so viel. Ein ganz tolles Buch, demnächst mehr im Podcast. Und das ist der erste Band von 3 Bänden und der erste heißt Die Glocke im See, kostet 14 € und ist im Inselverlag erschienen. Wirklich eine ganze, habe ich auch von einer Kollegin, die hat es mir empfohlen, Mensch, du bist doch so Kirche. So, das ist so eine ähnliche Geschichte. Ich bin begeistert. Und dann gibt es natürlich noch von Tamanort, Die Ewigkeit ist ein guter Ort, über Elke, eine junge Theologin, die plötzlich am Sterbebett einer alten Dame das Vaterunser vergisst. Alle erlernten religiösen Texte sind von jetzt auf gleich weg. Also sie hat eine Gottdemenz, also Symptom einer Lebenskrise. Wie kommt sie da raus? Super erzählt und über dieses Buch habe ich auch gerade mehrere Literaturgottesdienste gemacht. Also das matcht. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen für 14 €.
Ich würde mal sagen, 2 Tipps auf die 12 für den Kirchenbereich. Aber hier wartet ja noch eine Dame, habe ich ja gesagt. Mariana aus Stade, die hat mir jetzt gerade schon im Gespräch gesagt, dass sie ein Buch sucht, das im Kloster spielt. Also es wird komplizierter, Herr Kaiser. Sie, also Mariana, macht öfter Urlaub im Kloster in Niedersachsen und war auch schon pilgern, zum Beispiel zwischen Kiel und Lübeck, inklusive Klosterübernachtung mit Pilgerinnenpass. Hast du auch einen Pilgerpass?
Nee, ich bin noch nie so gepilgert. Also ich war noch nie auf dem Jakobsweg und so. Ich kenne
aber
die Orte vom Hörensagen.
Das kann man. Zwischen Kiel und Lübeck pilgern.
Ja, Kiel und Lübeck. Es gibt ja auch dieses Kloster Nützschau zum Beispiel. Das ist da ja in der Nähe zwischen Bad Oldesloe-Rheinfeld, so die Gegend. Ein schönes katholisches Kloster. Ich war da einmal aus der hektischen Hamburger Betriebsamkeit und spürte, wie innerhalb von Minuten im Gespräch mit dem Abt mein Puls in Richtung Ruhepuls ging. Ah. Es ist unglaublich. Eigentlich wäre so Kloster mal genau das Richtige für mich, glaube ich. Um also mal wirklich runterzukommen.
Ich bin ein bisschen entsetzt, dass du noch nie gepilgert bist.
Bist wenn du man denn?
Nein. Arbeite ich in der Kirche? Da man das zwischen Kiel und Lübeck offensichtlich inklusive Klosterübernachtung machen kann, ich kann ja Mariana noch mal fragen, ob sie dir dann einen Pfad zurechtlegen kann, den du dann abwanderst. Vielleicht komme ich mit.
Das ist ein schönes Projekt für 2025.
Ja, genau.
Eat, also, read and pilgrimage oder so.
Eat, read, pilgern. Ja, da geht noch einiges. Also Klöster sind auf jeden Fall für Mariana Orte der Ruhe und Besinnung, so wie du es ja auch gerade erzählt hast. Und deswegen eben auch Urlaubsorte geworden. Und sie hat natürlich gelesen Narziss und Goldmund, Der Name der Rose und auch Katholiken, das hattest du auch schon mal empfohlen.
Genau, von Brian Moore. Genau.
Für diesen Bereich, genau. Und jetzt möchte sie mehr Klosterliteratur.
Also du hast schon fast, Mariana, mein ganzes Kloster-Mittelalter-Premium-Pulver verschossen. Aber es gibt noch Dirk Schümer, Die schwarze Rose. Das ist die Fortsetzung von Der Name der Rose. Wie ging es damals weiter mit William von Baskerville? Es geht wieder um Mordfälle, wieder Eintauchen in diesen mittelalterlichen Katholizismus. Aber diesmal in Avignon, in der Papststadt. Und es tauchen viele spannende Leute auf, von denen ich nicht auf dem Zettel hatte, dass die damals alle in Avignon waren. Meister Eckhart trifft da und Meister Eckhart trifft eben auf William von Baskerville. Ist auch wie Der Name der Rose, selbe Tonalität, hat nicht ganz die Tiefe natürlich von Umberto Eco, ist ja klar, aber man lernt viel. Es ist ein ungeheuer gut recherchiertes Stück Mittelalterpanorama und ganz spannend zu lesen für 16 € bei Scheunei.
Ja, jetzt müssen wir aber auch wirklich bald mal schließen.
Eine Kundin, die nehmen wir noch. Guck mal, die Susanne, die rennt hierher, damit sie noch einen Tipp für ihren Urlaub bekommt.
Ich fahre im Sommer ins Périgord, an die Vézère. Und da würde ich sehr gerne ein Buch lesen, was dort in der Region spielt. Ist egal, ob historisch oder aktuell, Hauptsache mit viel Lokalkolorit. Und weil es Frankreich ist, darf es natürlich auch viel um Essen und Trinken gehen. Und am Schluss bin ich nochmal in Paris. Genau dort fing eigentlich vor vielen Jahren meine Liebe an, ein Buch vor Ort zu lesen, nämlich mit Sartre. Da bin ich dann ganz viel durch das Viertel gelaufen, habe die Plätze und Straßen gesucht. Und das war irgendwie richtig genial.
Ja, Susanne, also was natürlich eigentlich total passend für dich ist, ist die Reihe von Martin Walker, der Kommissar Bruneau, die spielt ja im Périgord und da geht es sehr viel auch um Essen. 16 Bände sind bereits erschienen. Ich sag's ganz ehrlich, ist nicht so richtig mein Fall. Also für mich passiert da zu wenig Krimi und es ist zu viel Geplänkel. Aber wenn man es dort liest, ist es vielleicht auch ganz nett. Und das, ich meine, es gibt ja viele Menschen, die es lieben, sonst wären ja nicht schon 16 Fälle erschienen. Die ersten bei Diogenes gibt es auch schon als Taschenbuch, also vielleicht einfach mal probieren. Und es gibt noch eine Krimireihe sogar, die im Périgord spielt, von Julie Dubois. Die Kommissarin da heißt Marie Mercier. Da gibt es 4 Bände bei Lübbe und es geht auch viel um Essen und um Landschaft.
Und Susanne, wenn du etwas Komplexeres willst, da hätte ich nur was aus der Bretagne. Der Sommer, in dem alles begann, von Claire Léost, das ist eine Familiengeschichte, rankt sich um 3 Frauen aus 3 Generationen, deren Lebensgeschichte durch ein Ereignis in der Vergangenheit irgendwie zusammenhängt. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen düster bei dem Cover. Das ist so ein Sonnenuntergang mit so Bäumen und so einer Frauengestalt drauf zu sehen. So ganz schmeichelhafte Farben, orange, gelblich. Also bei dem Cover hatte ich mir irgendwie ein bisschen was Erbaulicheres erwartet. Aber Christine hat uns geschrieben, dass ihr das Buch sehr gut gefallen hat und dass es sie durch die Landschaftsbeschreibung eben gerade in Urlaubsstimmung versetzt hat. Also insofern ist es vielleicht auch was für dich. Susanne, ist zwar nicht Périgord, aber immerhin Frankreich auf dem Land mit viel Gegend. Vielleicht passt das ja. Der Sommer, in dem alles begann, von Claire Léost, erschien bei Kiepenheuer und Witsch, kostet 22 Euro.
Und wenn du Paris sagst, dass du noch nach Paris fährst, da fallen mir natürlich 1000 Bücher ein. Spontan würde ich sagen, Die Buchhändlerin von Paris, diese romanartige Biografie über Sylvia Beach und ihren berühmten Laden Shakespeare and Company. Sehr viel Paris ist da drin und alles Anfang des 20. Jahrhunderts. Sehr viele bekannte Leute kommen vor. Das liest sich so weg und da kriegt man einfach ganz viel Paris kompakt. Erschien bei Insel, Taschenbuch für 12 Euro. Ich glaube, damit bist du gut bedient für deinen Urlaub in Frankreich.
Ja, unbedingt. Also genug Urlaubslektüre, genug Bücher für den Sommer waren, glaube ich, heute dabei, Frau Marenholz, oder?
Ja, Herr Kaiser, da haben wir wieder gut beraten. Und jetzt machen wir die Booktopus-Tür zu. Der Buchladen mit den ungewöhnlichen Öffnungszeiten schließt wieder für mehrere Monate leider. Wir sind erst wieder im Dezember für euch da.
Aber es gibt natürlich immer weiter genug Buchtipps bei uns in eurem Lieblingsbücher-Podcast Eat, Read, Sleep.
Genau, nächste Woche ist unsere nächste Sommer-Sonderfolge zum Thema Krimi am Start. Das heißt, ihr müsst nur noch eine Woche warten, gar nicht mal 14 Tage, sondern schon nächste Woche kommt eine neue Folge, die Daniel und Jan in Berlin aufgenommen haben.
Genau, im Amtsgericht Berlin-Mitte, direkt am Alexanderplatz. Das ist ein wahnsinniger historischer Bau. Im Foyer waren wir da mit so einem kathedralenartigen Hall, weil da so eine große Kuppel auch war. Irre. Ich habe mich sogar als versucht, sie zumindest als Richter zu verkleiden.
Ja, mit einer Mozart-Perücke. Aber es sah täuschend echt aus. Ich hätte jedes Urteil von dir angenommen. Das verspricht spannend und lustig zu werden. Nächste Woche unbedingt den Podcast also schnell abonnieren, falls noch nicht geschehen, damit man wirklich keine Folge verpasst. Ja, wir saugen noch ein bisschen vielleicht, Daniel.
Genau.
Und essen noch unser restliches Eis auf.
Oder trinken es aus.
Oder du häkelst einfach noch 7 weitere Oktopusarme.
Oh Gott. 7 mal 20 Luftmaschen. Wie viel sind das, Katharina?
7 mal 20 Luftmaschen und dann in jede Luftmasche 2 mal eine feste Masche. Das ist eine sehr komplexe Rechnung. Dafür brauche ich eine Formel. Dazu mehr in unserer Folge über Mathebücher, die wir planen.
Ja, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Sommer. Bis dahin euch. Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Und hier wie immer für euch noch ein Podcast-Tipp. Einen habe ich vorhin ja schon gesagt, Scambit, der Schachpodcast von Funk, gerade ausgezeichnet mit dem Deutschen Podcastpreis für die beste Produktion. Und ich habe noch einen Tipp für euch, den ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen möchte. Und zwar Lost in Nahost, die Story. Da geht es um den Krieg in Israel und in Gaza. Meine Kollegin Ann-Kathrin Wetter vom BR erzählt die Geschichte dieses Krieges. Was ist genau passiert? Warum eskaliert die Gewalt dort immer weiter? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also da geht es auch um die Geschichte von Israel, von Gaza, von Palästina. Was sind die Ursachen für diesen Konflikt und was sind eventuelle Lösungsmöglichkeiten? Und es wird auch nochmal dieser 7. Oktober 2023 sehr nah erlebbar gemacht aus zwei Perspektiven. Ann-Kathrin Wetter und unsere Korrespondentenkollegen in Tel Aviv haben mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen und bieten deswegen wirklich so einen multiperspektivischen Podcast jetzt zu diesem Thema. Ganz toll zu hören, ganz interessant. Ich habe sehr viel Neues gelernt und man hört auch einfach gerne zu, wie Ann-Kathrin Wetter das erzählt. Lost in Nahost, die Story, findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek und den Link packen wir euch in die Shownotes.